Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und wir haben uns jetzt wieder Zeit genommen, um eine Stunde lang über Handball und unseren geliebten Sport zu sprechen. Genug Themen, auch wenn jetzt gerade so ein bisschen, ja, Offseason ist, nicht so viel los. Die Teams starten jetzt nach und nach alle in die Vorbereitung. Jetzt geht es dann wieder darum, in der nächsten Saison dann natürlich möglichst, ja, das zu bestätigen, was man gezeigt hat, beziehungsweise sich zu verbessern und natürlich dann, besser absteigen wie letztes in der vergangenen Saison. Und da wollen wir natürlich drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gewohnt an meiner Seite mein geschätzter Experte, nimmt Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns mal mit entspannten Themen anfangen, bevor wir uns noch ein bisschen was rausnehmen. Wir haben Thema Dorf, Weltstadt, wir haben viele Themen, auch natürlich Bundesliga mit dem möglichen neuen TV-Partner. Aber lass uns erstmal mit Personalien anfangen, denn auch da gab es in dieser Woche noch einige News, die ja offiziell geworden ist. Und lass uns da vielleicht mal international anfangen. Der FC Barcelona hatten alles groß angekündigt und wir haben immer darauf gewartet, ja, wann wird es jetzt offiziell, wann sind die Namen endlich fix? Und ja, seit vergangener Woche können wir sagen, sie sind jetzt fix. Jonathan Karlsruhe, Burkhardt, Hampus Wanne und auch Emil Nielsen, sie werden in der kommenden Saison bei Barcelona spielen, sind jetzt alle offiziell verkündet und ja, wollen natürlich dann dafür sorgen, dass Barcelona möglichst den Champions-League-Titel wieder gewinnt.
Ja, das war bei allen dreien ja gefühlt seit mehreren Monaten schon klar, dass es passieren würde. Ja, es ist Barca-like, dass man da jetzt wieder sehr, sehr lange hat warten lassen auf mit der Verkündung. Ja, das kennt man von ihnen so, deswegen war es auch eigentlich komplett klar, dass es passieren würde. Dementsprechend jetzt keine große Überraschung, aber nichtsdestotrotz natürlich drei absolute Top-Transfers, die sich der amtierende Champions-League-Sieger, Champions-League-Sieger hier schnappt und sichert. Also das ist schon wirklich faszinierend, wie man diesen Kader dann wahrscheinlich doch nochmal auf ein neues Level heben wird. Und ja, das ist schon, wie gesagt, sehr beeindruckend. Damit, gut, das ist bei Barca ja auch gefühlt jetzt seit 10 Jahren, seitdem Atletico Madrid damals bankrott gegangen ist, auch klar. Spanische Liga und Pokal ist ein Selbstläufer, da marschiert man ganz entspannt durch, es zählt die Champions League und ja, das ist auch das Ziel natürlich für die nächste Saison. Dazu haben sie noch einen neuen Co-Trainer, den man natürlich auch aus der Handball-Bundesliga kennt, mit Konstantin Igropulo präsentiert. Auch das finde ich eine sehr, sehr interessante Personalie und dementsprechend, ja, da kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein, wie das Ganze dann auch, was die Spielzeiten angeht. Aber also Emil Nielsen und Gonzalo Pérez de Vargas als Torhüter-Duo. Boah, wow, das ist schon echt die Creme de la Creme.
Ja, ich wollte es gerade sagen, vielleicht das beste Torhüter-Duo, das es aktuell auf der Welt gibt, das ist schon wirklich beeindruckend. Also das muss man so sagen, was da zusammensteht im Kasten. Also ja, also wir wissen es auch, wir wussten eigentlich schon seit Monaten, aber jetzt ist es offiziell, das ist wirklich nochmal beeindruckender. Und ich finde auch gerade Igropulo, das ist sehr, sehr spannend, dass er jetzt auch Co-Trainer wird. Kennt ja auch Carlos Ortega aus seiner Zeit damals in Kolding, Kopenhagen, wo sie zusammen ja waren. Ortega Trainer, Igropulo natürlich damals noch Spieler. Ich bin sehr gespannt, wie er sich da einbringen kann. Wir sehen es jetzt immer mehr, auch gerade in diesem Jahr, wo ja auch einige ehemalige Spieler jetzt gekommen sind. Ne, Igropulu, natürlich aber auch Peterson bei Erlangen. Ne, Stefansson bei Erlangen, so ist es ja richtig. Wenn wir bei Trainer sind, dann lasst uns doch noch über eine, ja, auch große Personalie sprechen. Igor Wori, er wird auch Trainer und zwar beim TV Großwaldstadt. Das war wahrscheinlich ebenso überraschend, dass er, ja, nachdem er ja gespielt hatte, jetzt noch bei den Füchsen in der vergangenen Saison, jetzt auf einmal Cheftrainer in der zweiten Liga wird.
Ja, das habe ich auch nebenbei nur wahrgenommen und dachte mir auch im ersten Moment so, ja, also ist das jetzt wirklich wahr? Aber ja, in der Tat, es war der offizielle Account vom TV Großwaldstadt und also hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, auch da sehr interessant. Aber mal gucken, vielleicht geht der ja einen ähnlichen Weg wie Gudjon Valur Sigurdsson mit Gummersbach, der ja wirklich auch sehr stark direkt ohne große andere Trainertätigkeiten dort angekommen ist und wirklich einen sehr, sehr starken Job macht. Ich weiß nicht, wie man auf ihn gekommen ist. Das ist natürlich auch sehr, sehr einfach eine sehr interessante Personalie. Also von daher, ja, muss man mal schauen, wie das Ganze dann so anläuft. Aber auf jeden Fall etwas, worauf wir natürlich sehr genau drauf achten werden.
Definitiv. Und ich meine, so einen ersten kleinen Eindruck konnten wir ja jetzt schon bekommen. Es trainiert ja aktuell die U20-Nationalmannschaft von seinem Heimatland von Kroatien. Nach 3 Spielen, 1 Sieg, 2 Niederlagen. Ja gut, knapp verloren gegen Frankreich mit 2 Toren, dann mit 3 gewonnen gegen Montenegro und auch dann mit 3 gegen Schweden verloren in der Gruppe, die wirklich echt schwierig ist. Also das hat er wirklich gut gemacht, wie ich finde. Und da hat man, wie gesagt, schon mal so eine erste Idee bekommen, was er für einen Handball spielen wird. Bin ich sehr gespannt, wie er das umsetzen kann, wie er das hinbekommt. Und wenn wir schon auch ein bisschen in den tieferen Klassen sind, auch wenn zweite Liga natürlich immer noch eine sehr gute Liga ist, lasst uns vielleicht zu der Schocknachricht vielleicht der vergangenen Woche kommen. Vielleicht, auf jeden Fall einer der großen Schocknachrichten, die noch über Igor Wore stehen. Und zwar Tobias Reichmann. Ne? Wir wissen ja alle, sein Vertrag ist ausgelaufen bei der MT Melsung. Und wir haben uns alle gefragt, okay, was macht er, weil doch lange nichts bekannt geworden ist. Und ja, wir wissen es jetzt. Er geht, Tim, in die dritte Liga zu TV Emsdetten und wird sogar im rechten Rückraum spielen. Also nochmal Positionswechseln. Das war komplett überraschend, natürlich ein Mega-Coup von Emsdetten, sich so einen erfahrenen Spieler zu holen.
Ja, absolut. Also auch damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Es war ja irgendwie schon klar, dass es in der ersten Liga schwierig werden würde jetzt tatsächlich, aber man hat ja immer noch so ein bisschen, oder ich habe zumindest gedacht, also wieso sollte man als Erstligist nicht einfach mal anklopfen und fragen, ob er Bock hätte, weil er ist ja wirklich immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, der einem eigentlich ja auch viel noch geben könnte, auch auf dem Niveau natürlich. Aber gut, jetzt geht er in die dritte Liga, soll die Mannschaft natürlich mit seiner Erfahrung auch anführen und wieder zurück in die zweite Liga führen. Ein absoluter Coup für den TV Emsdetten. Das ist schon wirklich eine verrückte Geschichte. Aber ja, ich bin da sehr gespannt drauf, auch wie er dann im rechten Rückraum auftreten wird. Aber ich glaube, auch da hat er ja natürlich gute Voraussetzungen, also mit seiner Sprungkraft, der Größe und auch der Physis, die er durchaus ja mitbringt, kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Und dementsprechend absolut verrückte Geschichte, aber auch da sehr, sehr, einfach sehr, sehr cool, dass es passiert ist. Also ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, wie oder ob das so funktioniert, wie sich das alle vorstellen und ob der TV Emsdetten dann am Ende auch den Rückgang wieder in die zweite Liga macht. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber ja. Also das wäre wirklich das Letzte, wenn du mich gefragt hättest, was passiert jetzt in der Woche, also darauf hätte man absolut nicht kommen können.
Nee, definitiv nicht. Auf die andere Schock-News, da hätte man schon eher drauf kommen können, aber auf die glaube ich definitiv nicht. Also er hat auch gesagt, okay, gut, na, vielleicht zweite Liga oder auch irgendwie europäisch, vielleicht ne, in Portugal, wo ja auch so der eine oder andere, der schon ein bisschen im fortgeschrittenen Handballalter gewesen ist aus deutscher Sicht, ne, wie so ein Jens Schöngart darüber gegangen ist. Also prinzipiell hätte ich ihm das schon auch zugetraut, aber das ist ein bisschen heimatverbunden. Er sagt natürlich selbst, dass er den TV in die Bundesliga führen will. Ja, davon ist, glaube ich, Emsdetten aktuell ein bisschen weiter entfernt. Also von daher, ist man eigentlich einen Schritt nach dem anderen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir werden natürlich genau da aufschauen. Ich glaube, das Medienaufkommen wird sehr, sehr groß sein beim ersten Heimspiel vom TV Emsdetten, weil jeder sehen will, was passiert jetzt mit Tobi Reichmann als erstes Spiel. Also von daher, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie man damit umgehen wird und wie man ja gucken wird, dass man dort ihn bestmöglich ja in Position bringen kann, dass man da irgendwie das auch nutzen kann. Und da lasse ich mich mal überraschen, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Lass uns noch zu ein, zwei weiteren Personalien kommen, Tim, die auch große Namen sind, aber immerhin in der Bundesliga bleiben. Und lass uns mit dem, vielleicht einer der, ja, es sind beide große Namen, also lass uns mit Gilberto Duarte anfangen, der von nach Fischer auf Göppingen wechseln wird. Sollte ja eigentlich zu Vardar Skopje gehen, aber aufgrund der Unsicherheiten da jetzt mit dem nicht antritt in der Champions League, hat man sich jetzt entschieden, ihn nicht zu holen. Und jetzt hat Göppingen zugeschlagen und sichert sich wirklich einen sehr erfahrenen Mann für ihren Kader. Das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut, auch gerade mit Blick auf Europa.
Genau, und natürlich umso wichtiger, um den Ausfall von Sebastian Heimann jetzt noch gut auffangen zu können, der ja leider noch langfristig ausfallen wird. Dementsprechend hat man, also das ist ja wirklich eine absolute Premium-Lösung dann für die Position. 101-facher Nationalspieler, hat in den letzten Jahren konstant natürlich auch in der Champions League gespielt, kommt jetzt von Montpellier, hat auch schon bei Barcelona gespielt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Und ja, dementsprechend, also wirklich, da kann man nur gratulieren, dass man auch zu dem Zeitpunkt jetzt noch so einen Spieler dann verpflichten konnte. Man profitiert, du hast es gesagt, natürlich auch von der Situation in Skopje. Aber auch da, ja, muss man dann auf jeden Fall immer wach sein und die Augen aufhaben auf dem Transfermarkt. Und das haben sie gut gemacht, auch dann natürlich in Person vom sportlichen Leiter Christian Schöne. Und ja, das ist schon, und umso wichtiger natürlich, dass sie dann am Ende auch die European League erreicht haben. Ich glaube, sonst würde der Transfer auch nicht zustande kommen. Also ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Auch da wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der die Bundesliga absolut bereichern wird.
Ja, definitiv. Also ich freue mich sehr schon drauf, der auch gerade noch in der Abwehr noch mal enorm was geben kann, einfach, weil er wirklich auch mit seiner Größe und seiner Physis da wirklich jemand ist, der da sehr viel Erfahrung mitbringen kann und damit sie halt eine sehr wichtige Säule sein kann, auch wenn er natürlich nur für ein Jahr ist wahrscheinlich dann einfach nur die Geschichte, dass er dann einfach dann im kommenden Jahr dann möglichst nach Skopje wechseln will, in der Hoffnung, dass dann auch Skopje dann auch dann, ja, die Zulassung bekommt, dann auch Champions League spielen zu dürfen, dass man dann auch wieder in Europa teilnehmen darf. Das ist ja noch etwas, was noch offen aussteht, ist ja sowieso noch gerade noch ein schwebendes Verfahren, wie es überhaupt mit der Wildcard aussieht. Man wollte ja rechtliche Mittel dagegen einlegen. Bisher ist noch nichts passiert. Bin ich mal gespannt, ob da noch was passiert, bevor es dann noch irgendwann losgeht. Und lass uns dann zum zweiten großen Namen kommen. Jemand, den wir auch schon kennen aus der Bundesliga, Rogério Moraes Ferreira. Ne, wir hatten ihn damals gekannt vom THW Kiel, ist er dorthin gewechselt, aber nicht so ganz glücklich geworden. Und naja, soll man sagen, seitdem läuft es für ihn richtig gut, in Skopje erfolgreich gewesen, Veszprém, jetzt mit Benfica Lissabon die European League gewonnen. Ja, und jetzt geht's zurück nach Melsung, also in die Bundesliga zurück. Und natürlich, Melsung holt sich damit den, ja, vielleicht fehlenden Spieler, nachdem ja Marino Maric nicht verlängert worden ist, dessen Vertrag ausgelaufen war. Und ja, toller Mann, tolle Verpflichtung. Es muss halt dann halt auch endlich funzen für die Melsunger.
Ja, das absolut. Sehr, sehr guter Transfer. Auch der Transfer, ähnlich wie bei den Barca-Transfers, war ja auch irgendwie ein offenes Geheimnis. Also auch da wurden ja schon vor, ich glaube, mittlerweile auch schon Monaten bei TV-Übertragungen im Vorfeld auf die Frage so reagiert, dass man gemerkt hat, okay, das wird sehr wahrscheinlich funktionieren. Und ja, dementsprechend auch keine große Überraschung. Aber nichtsdestotrotz auch hier auf dem Papier ein sehr, sehr guter Transfer. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann funktioniert, zusammenpasst in dieser Mannschaft. Wie gesagt, ich bin, was zumindest die Trainerposition angeht, bei Melsung mittlerweile sehr, sehr positiv gestimmt. Ich glaube, da haben sie jetzt wirklich den richtigen gefunden. Natürlich hat man in der letzten Saison auch viel Pech mit Verletzungen und Corona gehabt. Das muss man auch noch dazu, immer noch dazu sagen. Also was sie da teilweise mit, für welchen Rumpftruppen da gespielt haben, das muss man auch fairerweise sagen. Ich glaube, da wäre kaum eine Mannschaft wirklich gut weggekommen. Aber auch da, wenn alle fit sind oder wenn ein Großteil der Mannschaft fit ist, das muss man ja so sagen, weil es werden nie alle fit sein in dieser Liga und in der nächsten Saison, ja, müssen sie einfach liefern, das ist ganz klar. Die Top 5 sind für mich absolutes Minimumziel, das sie erreichen müssen. Mit dem, was man, wie gesagt, über die letzten Jahre auch versucht hat aufzubauen und welche Namen man verpflichtet hat, sollte eigentlich der Anspruch auch höher sein. Aber gut, das kennen wir aus den letzten Jahren. Da hat es nicht so funktioniert. Auch da, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt, ich glaube es erst, wenn ich sehe. Dafür kennen wir jetzt diese Melsunger Truppe zu gut. Aber wie gesagt, der Anspruch sollte klar sein.
Ja, der Anspruch ist, glaube ich, klar. Es muss halt auch dann nur, wie gesagt, funktionieren, dass man auch endlich mal diesen Ansprüche Genüge trägt. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und haben ja noch genug Themen für euch. Frauenhandball, ein tolles Thema, was wir uns ausgesucht haben für die heutige Sendung und natürlich auch noch den TV-Vertrag der Bundesliga. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen noch mit weitere Themen besprechen, noch auf jeden Fall noch eine, ja, kleine Personalie auf eingehen, die so ein bisschen untergegangen ist bei diesen ganzen Blockbuster-Geschichten, die wir in den vergangenen Wochen hatten. Und zwar wollen wir auf jeden Fall darüber sprechen, dass Johannes Gerges und der HSV Hamburg getrennte Wege gegeben, hat sich auf die Auflösung des Vertrages bis 2023 geeinigt und ja, damit auch ein bisschen recht getan, dass er letzte Saison fast gar nicht gespielt hat und jetzt sich eine neue Herausforderung einfach suchen will.
Genau, ja. In seiner ersten Saison in Hamburg hat er noch alle 24 Spiele gemacht, bevor dann Corona kam. Danach dann eher weniger spielen können und Spielzeit bekommen. Dementsprechend, ja, absolut verständlich. Ich meine, auf links außen mit Kasper Mortensen ist es natürlich auch extrem schwierig, da dran vorbeizukommen. Von daher denke ich, wie gesagt, mit 24 ja noch ein junger Spieler. Absolut verständlich, dass er da den Wunsch geäußert hat. Und ja, gut, dass man da zu einer Lösung gekommen ist und zu einer Einigung dementsprechend, dass man ihm da keine Steine in den Weg gelegt hat.
Ja, wo er hingeht, ist nur nichts Genaues, hat er auch gesagt, ist nichts Spruchreifes. Vielleicht geht er zurück nach Minden, kommt ja gebürtig aus der Region. In Minden, glaube ich, auch noch ein bisschen auf der Suche nach talentierten Spielern. Wäre natürlich sehr passend, ein regionaler Spieler, kann man einfach drauf bauen. Mal gucken, ob da vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen dann was passiert. Werde jetzt auf jeden Fall von uns hier auf jeden Fall erfahren, wenn dort neue Entwicklungen der Personalie sind. Dann lass uns zum, ja, auch einem sehr großen Thema kommen, was sich so ein bisschen auch angedeutet hat. Aber das ist natürlich trotzdem für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht so tief im Handball gewesen sind, schon auch eine Überraschung gewesen, dass sich ja die HBL im Vorstand dazu entschieden hat, den Torvertrag für die kommenden, also ab der 2023 Saison, ja, neu auszuverhandeln, wissen wir ja schon. Und jetzt wollen sie es tun mit S-Nation Media, also quasi dem neuen Streaming-Anbieter, den es dort gibt. Man hat sich dazu jetzt entschlossen. Es ist noch nichts unterschrieben und so weiter, aber möchte mit Ihnen jetzt ja in die Detailverhandlung gehen, damit man dann einen neuen TV-Vertrag aushandeln kann, Tim.
Genau, ja. Wie gesagt, es ist noch nichts, also es ist bekannt gegeben worden, dass man sich in detailreichen Verhandlungen befindet und der Vertragsabschluss auch kurz bevorsteht. Aber es ist, wie gesagt, noch nicht komplett fest. Aber wie gesagt, es wurde ja schon vor ein paar Wochen bekannt, dass Sky quasi ja das Erstrecht hatte auf die Rechte. Man sich dann dagegen entschieden hat. S-Nation Media, ja, würde ich jetzt mal behaupten, hat wohl dann so viel mehr geboten, dass die HBL da nicht Nein zu sagen konnte. Dementsprechend, ja, sie versuchen wirklich groß aufzufahren, haben ja bereits Rechte für Tischtennis, Volleyball und Basketball erworben. Beim Eishockey waren sie noch an der Telekom gescheitert, die das weiterhin behalten werden, die DEL.
Da muss man aber auch zugeben, die Magenta hat ja erst die BBL verloren und ich glaube, dann haben sie bei Eishockey noch ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt, damit sie sie behalten.
Klar. Deswegen, also sie wollen da wirklich im besten Falle über lang oder über kurz oder lang quasi alle, vor allem natürlich Teamsportarten hinter dem Fußball oder neben dem Fußball unter ein Dach bringen, was von der Idee her ja natürlich nicht so schlecht ist. Aber trotzdem ist das Ganze natürlich, für mich hat das Ganze noch so einen leichten Beigeschmack, weil, also man kann davon ausgehen, dass das Ding an den Start geht und auch wahrscheinlich mit einer gewissen Qualität auch an den Start bringt oder an den Start geht. Davon kann man ausgehen. Aber natürlich ist es auch ein gewisses Risiko, jetzt zu so einem neuen Anbieter zu gehen und von Sky, von einem wirklich gefestigten Partner, sich abzuwenden. Ich bin persönlich wirklich sehr, sehr zufrieden gewesen mit der Art, wie Sky die Handball-Bundesliga übertragen hat. Vor allem, wenn man jetzt natürlich auch den Unterschied zwischen den Champions-League-Übertragungen bei Sky und bei DAZN sieht. Das sind ja wirklich in der Qualität und auch in der Aufmache und so weiter. Dementsprechend ist es schon durchaus schade. Aber andererseits gibt es auch bei Sky natürlich genug Gründe, auch für den Kunden zu sagen, vielleicht doch nicht so eine schlechte Idee, vielleicht mal was anderes zu machen.
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gespannte Geschichte, weil ich finde, ja, also das damals, ich finde damals immer noch eine Geschichte, war richtig, damals zu sagen, okay, wir möchten jetzt alle Spiele übertragen haben, weil das gab es ja so vorher nicht bei Sport1 oder DSF, dann teilweise ja auch noch, war es ja früher noch, wo es ja immer nur eine ausgewählte Spiele gab. Klar, jedes Team war da irgendwie mal im Verlauf der Saison dran, aber du hattest nie alle Spiele, die du dir anschauen konntest. Was du ja jetzt natürlich mit Sky hast, und natürlich jetzt auch wahrscheinlich bei S-Nation Media wirst du es ja auch haben, dass du auch alle Spiele zu sehen bekommen wirst. Wie gesagt, ich fand es gut. Ich habe damals extra natürlich auch mir das auch wegen Sky geholt, weil ich natürlich einfach alle Handballspiele sehen wollte. Ne? Die Vorfreude ist groß und so weiter. Und ich gebe dir auch recht, sie machen da auch viel, aber da hast du auch nicht ganz Unrecht, weil ich finde halt, klar, der Handballsport ist auch wichtig und so weiter, aber gefühlt gibt es immer irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass es möglich mehr Möglichkeiten gibt. Die Frage ist aber halt, ob das so quotenwirksam gewesen ist. Ich erinnere an den Kretsche-Talk, den es da gegeben hat, sonntags nach den Spielen dann, glaube ich, nach dem Topspiel war es, glaube ich, in der Halle dann, der jetzt, glaube ich, aber auch nur nach einer Saison abgesetzt wurde. Highlights-Magazine gab es mal, wurden auch abgesetzt. Ja, also irgendwie ist man nicht so richtig, hat man nicht so ein richtiges Format etablieren können außerhalb der regulären Spiele, um da noch mehr Leute für den Handball zu begeistern. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der mit Sicherheit Sky angekreidet werden kann. Aber dann wurde auch die HBL gesagt, okay, gut, das wollen wir da jetzt vielleicht nicht mehr, wollen mehr darüber hinaus. Aber die Frage ist halt, ob das auch so viel interessant ist, um dann noch Leute dafür zu locken.
Ja, absolut. Also ich sehe da auch noch ein paar paar weitere Dinge, also sowas wie, also zum einen das Thema Highlights finde ich bei Sky wirklich unter aller Sau, also so, also teilweise unter 2 Minuten Highlight-Clips, so, also da kann kein Mensch was mit anfangen. Also für mich Minimum 5 Minuten. Das sollte eigentlich machbar sein.
Weil der Kommentar ja sowieso da ist. Die machen sie sowieso nach dem Spiel. Klar, natürlich, die brauchen ein bisschen mit dem Schneiden. Okay, ja, definitiv. Aber kann ja trotzdem schnell machbar sein.
Ja, also absolut, absolut. Sehe ich genauso. Sowas wie den Kretsche-Talk oder irgendwas drumherum wäre, wenn man das dem Ganzen vielleicht ein bisschen Zeit gelassen hätte, vielleicht echt gut geworden oder hätte gut werden können, weil an sich mit den, also so kannst du ja nochmal eine ganz andere Plattform schaffen, um die Spieler, um die Funktionäre und so weiter, alle, die halt in dieser HBL-Bubble sind, einfach nochmal dem Publikum vorzustellen. Also der Sport heutzutage geht ja so deutlich in die Richtung, Persönlichkeiten zu haben und diese vorzustellen, und sowas wollen die Leute ja auch sehen. Deswegen, das fand ich dann auch ein bisschen schade. Dazu DHB-Pokal das Thema, die Rechte genutzt oder eben nicht genutzt wurden, ist auch sehr, sehr schwierig gewesen, finde ich, bei Sky und sehr ausbaufähig. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sie dieses VS Nation Media dann das gesamte Paket nutzt. Also ist ja die Bundesliga natürlich, die zweite Liga ist dabei, der Pokal komplett, Supercup, klar. Ob sie dann wirklich auch die zweite Liga auch outsourcen, vielleicht auch wieder zu Sportdeutschland TV, was ich an sich nicht schlecht finde. Aber auch da, ich glaube, wäre es ein Riesenschritt zu einer weiteren Professionalisierung für die zweite Liga, wenn auch dort nicht die jeweiligen Heimvereine dann den Kommentar liefern und so weiter. Also ich glaube, da nochmal einen objektiven Kommentar zu haben, das wäre vielleicht sogar noch ein größerer Step. Ist dann halt natürlich die Frage, ob man das personell hinbekommen kann. Das darf man dann natürlich auch nicht vergessen. Dann
müssen wir uns bewerben wohl, was?
Ja, also ab 2023 habe ich auf jeden Fall Zeit. Da bin ich frei. Ich mache auch gerne mehrere Spiele die Woche. Alles
das mache ich auch.
Und ja, ansonsten, also es ist natürlich, wie gesagt, dadurch, dass es halt so komplett neu ist und man auch noch nicht so viel weiß, außer dass sie halt sich die Rechte holen.
Und man kennt halt die Leute, die halt investieren, also Axel Springer, Christian Seifert und jetzt der Chef, glaube ich, den Marketingchef irgendwie von der Bundesliga gewesen, ja.
Andreas Heiden kommt dann auch noch dazu. Also man mag von Axel Springer und dem Verlag und allem drumherum halten, was man will. Aber ich würde behaupten, dass sie auf jeden Fall genug Know-how haben, um zu wissen, wie sie das Ganze angehen. Und genau, noch ein Punkt, wo ich hoffe, dass es dann funktionieren wird, was ich von einem Streaming-Dienst dann auch erwarte, ist natürlich die Spiele dann auch im Real-Life zu haben und vor allem unkompliziert zu haben. Ich glaube, also das wäre, ich glaube auch für uns beide, das wäre der absolute Himmel, wenn man nicht immer alles gucken kann live, dann die Möglichkeit zu haben, zumindest mal durchzuseppen durch die Spiele. Das wäre natürlich großartig. Das ist noch so ein Wunschgedanke, wo ich zur Hoffnung reinlege, dass es vielleicht dann besser wird, oder es besser ausgenutzt wird, diese Rechte. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Es gab natürlich auch Kommentare, so, dann wird man Fan oder Zuschauer verlieren und so weiter. Kann durchaus sein, aber
vielleicht gewinnst du auch neue. Kann auch sein.
Ja.
Also Basketballfans, die gucken, oder Tischtennisfans, Volleyballfans, kann auch sein.
Ja, also so der harte Kern, jetzt muss man natürlich auch noch abwarten, klar, wie teuer das Ganze dann wird, klar. Der wird bleiben und der wird sich das dann, diesen Streaming-Anbieter dann auch holen, über kurz oder lang. Und auch vielleicht gibt es dann da auch wieder, so wie bei Saunern am Anfang, immer irgendwie einen Freimonat oder so. Schauen wir mal. Aber ja, also es ist schon sehr, ja, es wird spannend. Ich bin da nicht ganz so negativ tatsächlich, aber wie gesagt, für die Sky-Leute ist es natürlich dann, also generell für Sky, ist das natürlich der nächste richtig herbe Schlag.
Auf jeden Fall.
Das muss man natürlich auch sagen.
Naja, das ist schon richtig also, bitter, ja.
Da,
Ja, ich bin sehr gespannt, wie dann die Kommentatoren damit umgehen werden. Also prinzipiell sind normalerweise die Kommentatoren, glaube ich, über die rechte Laufzeit angestellt für Fußball-Bundesliga. Aber natürlich, klar, so Markus Götz, ne, der eigentlich die Stimme vom Handball irgendwie ist, der gehört für mich eigentlich schon noch dazu. Also wenn der jetzt nicht mehr mit dabei wären würde, das würde irgendwie schon noch fehlen. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie es dann natürlich auch da in der Position einfach weitergeht. Welche Kommentatoren holt man, welche Experten holt man? Ne? Kriegt man auch die Sky-Experten, einen Hens, einen Kretschmer und so weiter und so fort, einen Brand und so. Da bin ich sehr gespannt, ob es vielleicht auch neu neue Leute gibt, kann natürlich auch passieren, ne? Gibt ja mit Sicherheit noch
genug. Ja, Mimi Kraus.
Mimi Kraus zum Beispiel. Oh, das wäre mega witzig, wenn er das machen würde.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber ich habe vor allen Dingen noch zwei Punkte, die mir eigentlich noch ganz wichtig sind. Das ist erstens, ich werde auf jeden Fall die Konferenz behalten. Ich glaube, die Konferenz, jetzt so wie in dem Format, wie sie Sky gemacht hat, fand ich sie eigentlich am besten, als wenn es jemand irgendwie so ein bisschen so rausmoderiert. Das war nicht so glücklich, wie ich fand. Und zweitens, ich finde, das muss auch noch irgendwie geklärt werden, Thema Free TV, weil darüber musst du einfach Leute ranbekommen an den Sport. Und ja, es gibt natürlich Bild TV, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt Bild TV als einen guten Free TV Partner sehen würde.
Nee, das würde ich auch definitiv nicht so sehen. Ja, das ist definitiv noch ein Thema. Ich könnte mir tatsächlich dann schon vorstellen, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit Springer zusammenarbeiten wollen und werden. Ob es dann zu irgendwelchen Privaten geht, vielleicht in Richtung, dass sich Eurosport bemüht. Ich hoffe nicht Sport 1.
Hey!
Ja, nee. Also da sind die Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren, wo sie da die Rechte hatten, einfach zu eindringlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ansonsten, ja, also ich glaube, wenn, dann wird es eher auf irgendwelchen privaten Sendern dann zu sehen sein. Puh, ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt.
Bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht wird es auch noch ein anderer, ne, so ein RTL Nitro oder sowas, keine Ahnung. Mal gucken. Wir werden genau natürlich für euch das Auge drauf behalten, wie es dort weitergeht. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Es gibt noch genug zu besprechen, unter anderem Jugendmannschaften, aber wir haben uns noch ein tolles Thema ausgepickt. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Anwurf, eurem Handballtalk und wollen uns ja mal mit zum Thema beschäftigen, was schon auch so ein Thema ist, wo ich finde, wo man eigentlich im Handball immer drüber sprechen möchte, und zwar Dorf und Weltstadt quasi, also wie es so schön heißt oder wie es Bock auf Handball, das Handballmagazin ja ein bisschen betitelt hat in ihrer Ausgabe, von der 5. Ausgabe und jetzt nochmal auf Handball World, New Handball World, wo noch ein bisschen, wo es ja, ist ja eine dieselbe Plattform im Endeffekt, an dieselbe Unternehmen, dann nochmal ein bisschen hervorgetragen haben, wo man einfach so sich gemacht hat, okay, gut, ne, was ist wichtig für den Handball? Ist es der Dorfverein? Ist es die Weltstadt? Muss man mehr in die Welt hineingehen? Dann gibt es ja auch die Initiative vom DAB, wir von euch getragen, wo man diesen kleinen Verein, wo der Handballspieler groß geworden ist, nochmal in den Vordergrund rücken möchte und so. Und da haben wir uns gedacht, okay, gut, dann nehmen wir uns einfach mal die Zeit und einfach über den Sport in seiner Lokalität und auch seiner vielleicht auch, ja, natürlich bundesweiten Tragweite uns mit zu beschäftigen, Tim. Und da müssen wir auch schon sagen, natürlich, ne, kleine Vereine sind wichtig. Ich meine, ich habe es geliebt, gegen kleine Vereine zu spielen, als ich Handball gespielt habe, du mit Sicherheit auch. Und da ist auch immer richtig, richtig viel los. Aber dem Handball fehlt wirklich so diese Metropolvereine. Da kannst du mir sagen, was du willst. Du brauchst große Hallen, große Städte, viele Leute, die einfach hinkommen, damit der Handball noch populärer wird und natürlich noch mehr verteidigen kann. Das gibt es in anderen Sportarten, Basketball oder aber auch natürlich in der Eishockey. Im Handball ist das schon, also da ist schon fast, Mannheim ist schon fast die größte Stadt. Stuttgart natürlich auch in Abstrichen, klar, auch wenn sie natürlich Bittenfeld nicht gebürtig daherkommen, aber so richtig große Städte, die fehlen einfach. Natürlich, okay, Berlin habe ich natürlich vergessen, aber ja, du weißt, was ich meine.
Ja, durchaus. Also dieses Dorf-Ding im Handball ist ja wirklich so, so tief verwurzelt und da kommt der Handball ja auch her vom Dorf. Das war in den früheren Jahren ja wirklich so, also wenn man sich anguckt, welche Vereine da so erfolgreich waren, ob es Gummersbach war, zum Beispiel Großwaldstadt, also das sind ja wirklich kleine Städte, Dörfer, wie man es nimmt.
Göppingen, ja.
Und das hat natürlich alles auch auf jeden Fall seinen Charme, das muss man auch sagen. Also solche kleinen, also nimm TV Hüttenberg. Also diese Halle ist ja wirklich großartig und dieser Verein, allein aufgrund des Maskottchens, ist ja wirklich überragend. Sowas dann auch in der zweiten Liga jetzt zu haben, zwischenzeitlich meine erste Liga gehabt zu haben, das macht seinen Charme aus. Ich glaube, dieser Mix ist ja schon wirklich, wirklich sehr, sehr interessant und macht den Handball ja auch aus. Aber ja, wenn man schauen will, dass man Handball nochmal bekannter, nochmal populärer machen will, nochmal vielleicht interessanter machen will, in diesen Metropolen ist natürlich das Aufkommen auch an jungen Spielern und Spielerinnen potenziellen für die Zukunft riesig. Dementsprechend muss man da natürlich versuchen, diejenigen dann auch vom Fußball wegzubekommen oder sonst was. Es gibt ja mittlerweile genug andere Sachen auch, die dann dazu führen, dass vielleicht sogar gar kein Sport getrieben wird im Kindesalter, was dann natürlich auch wirklich einfach schwierig ist. Für die Entwicklung eines Menschen, finde ich, ist vor allem Sport und vor allem Teamsport ja wirklich absolut prägend und kann dich so auf so vielen Ebenen so viel weiterbringen. Aber ja, dementsprechend bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich sehe es ähnlich, wie auch das Andreas Michelmann in diesem Ding gesagt hat, dass es eigentlich, es muss einfach beides geben. Es muss diese Dorfvereine geben, die auch erfolgreich sind, die vielleicht jetzt auf lange Sicht nicht die Top-Top-Teams mehr werden, weil es einfach dann drumherum nicht die Finanzkraft vielleicht gibt. Aber es muss natürlich auch die Metropolstädte oder Metropolregionen geben, die gemeinsame Sache machen. Aber auch da sieht man ja auch schon, bestes Beispiel Düsseldorf in den letzten Jahren, die es ja versucht haben, mit dem Neusser HV das Ganze nach Düsseldorf zu packen und es wirklich absolut gescheitert. Das muss man ja so deutlich sagen. Also es ist halt auch nicht einfach, den Handball dann in diese großen Städte zu bringen. Bittenfeld und Stuttgart, das hat gut funktioniert jetzt über die letzten Jahre. Auch Erlangen mit Nürnberg macht das ja wirklich ganz gut. Dementsprechend sieht man ja schon, dass es durchaus funktionieren kann, aber es muss auch immer noch auf einer gesunden Basis halt einfach sein und es darf den Verein nicht komplett entwurzeln. Das ist halt auch immer so das Ding. Das hat man, wie gesagt, bei den beiden Vereinen, finde ich, echt gut hinbekommen. Aber wenn man zum Beispiel dann natürlich auch in den Süden guckt, München ist natürlich so eine Stadt.
Weißer Fleck.
Genau, so ein weißer Fleck und so eine Stadt, die muss doch eigentlich auch den Anspruch haben, auch eine vernünftige Handballmannschaft zu haben. Und also im Basketball ist es natürlich eine Geschichte, da hast du natürlich den Präsidenten des Fußballvereins, der Basketball interessiert ist und dementsprechend natürlich dafür gesorgt hat in den letzten Jahren, dass man da einen Verein hat und eine Halle hat auf einem wirklich überragenden Niveau. Dann hast du auf der anderen Seite beim Eishockey natürlich mit Red Bull ein riesen Imperium, Sportimperium im Hintergrund, die natürlich auch daran interessiert sind, dass man da erfolgreich ist. Und sowas hast du halt im Handball dann noch nicht bisher, dass man da jemanden gefunden hat, der da auch Geld reinsteckt oder Geld reinstecken will. Ja, dementsprechend, also mit Milbertshofen hatte man ja über längere Jahre auch einen Verein in der Region und um München herum, der ja auch durchaus höherklassig gespielt hat, aber eben auch nicht ja, auf dem Level dann am Ende im Wettbewerb bleiben konnte, weil eben das gefehlt hat. Dementsprechend, ja, wie gesagt, ich glaube, man braucht einfach beides. Und man sieht ja auch zum Beispiel der BHC, der jetzt dann auch immer mehr Spiele in Düsseldorf spielen wird. Auch da muss man sagen, finde ich, ist das Ganze noch ausbaufähig, was die Zuschauerzahl angeht. Ich glaube, es ist schon ein bisschen besser geworden jetzt, aber ich glaube, da ist doch trotzdem noch Luft nach oben. Aber auch das sind natürlich so Geschichten, wo man dann, glaube ich, auch auf kurz oder lang sieht, wo vielleicht dann auch die Richtung hingeht. Vor allem, wenn dann solche Sachen wie Hallenbau oder Hallenerneuerung dann in Frage kommen bei kleineren Städten, wenn dieses dann nicht zustande kommt. Und dann kommt halt wieder das Ding mit der Entwurzelung. Das wird dann halt wieder, ist dann halt wieder so ein schwieriges Thema. Aber ja, dementsprechend, also ich finde, es ist beides, glaube ich, macht den Handball durchaus aus.
Ja, definitiv. Und wo du gerade von München gesprochen hast, vergiss mir nicht TuS Fürstenfeldbruck, ja.
Die haben, ja, klar.
Oh, das vor 2 Jahren, zweite Liga gespielt. Aber auch, das als eigentlich als kompletter, genau, Amateurverein.
Ja,
ne?
Also das war ja wirklich auch so eine Truppe, die halt gefühlt aus Studenten, eine Studententruppe halt, die halt in der zweiten Liga war. Und ich meine, die haben ja, also auch wenn sie dann alle abgestiegen sind, ich sag mal so, Gummersbach schlägst du dann auch nicht so nebenbei. Ne? Also es war schon durchaus beeindruckend und eine coole Geschichte. Aber auch das ist halt so das Ding, da fehlt dann halt wirklich dieses Ding im Hintergrund, dass man da das Ganze langfristig auf dieses Level halt bringen kann. Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Ja, definitiv. Also ich meine, München ist ja definitiv ein weißer Fleck auf der Handballkarte. Ich meine, Dominik Klein hat sich das ja so ein bisschen vorgenommen, dass man das jetzt irgendwie versucht mal hinzubekommen. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen schwierig. Da muss natürlich, klar, es gibt viele Angebote in München, das ist natürlich einfach so, aber du hast so viele Zuschauer und so viele Möglichkeiten eigentlich, oder so viele Menschen, die hier wohnen in diesem Ballungsraum. Da muss man eigentlich was nutzen können. Es geht ja eigentlich auch so ein bisschen auch für Ballungsraum Rhein-Ruhr-Gebiet im Endeffekt. Klar, du hast TuS im Essen, die zweite Bundesliga spielen, wo ich aber auch so eigentlich gefühlt mit dem Potenzial, was Essen hat, an Möglichkeiten. Klar, natürlich, das Ruhrgebiet ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Umbruch von Kohle und so weiter, aber prinzipiell hast du auch da viele Menschen, die eigentlich auch Interesse zeigen können. Das ist klar, du hast mit Rot-Weiß Essen natürlich jemanden, der überstrahlt, die aber auch halt schon seit Jahren in der Regionalliga stehen, und da könnte man eigentlich noch diese Lücke, die es eigentlich da gibt, weil es halt keinen starken Fußballverein gibt, das eigentlich noch viel mehr für sich nutzen, um dann wirklich dann auch versuchen, konstant dann noch erste Bundesliga zu spielen und dann vielleicht noch ein bisschen höher mal zu schielen, also ein bisschen Mittelfeld und dann ein bisschen drüber hinaus, weil, wie gesagt, das Potenzial ist da. Um dich herum hast du im Handball, dauert, wie gesagt, nicht so viel. Klar, natürlich, du hast ein bisschen mit Gummersbach unten, natürlich klar, aber ansonsten, so viele große Vereine in der Region gibt es nicht, die da wirklich oben mitspielen können. Also von daher, da gibt es Möglichkeiten, da was zu machen, und ich finde, dass man auch viel mehr machen muss im Endeffekt. Ich meine, das auch mit Frankfurt ist ja auch dasselbe, wo man auch keinen großen Verein hat, der damit mitspielt. Klar, natürlich, Mannheim ist ein bisschen in der Nähe, aber prinzipiell eine große Stadt wie Frankfurt, Bankerstadt, da ist auch viel Geld, was man prinzipiell nutzen kann, um den Handballsport zu fördern. Also ja, man muss da definitiv was tun, glaube ich schon. Aber ich bin auch bei dir. Ich gehe gerne, aber ich habe ja in Baling kommentiert ein halbes Jahr. Baling-Halle ist mega genial. Also das ist, da geht auch immer mehr Tickets über den Laden, als dann eigentlich Leute reinpassen. Das ist jetzt aber mal, ne, unter uns hier oder auch für alle, die zuhören. Aber das ist einfach eine tolle Halle. Die Fans sind da, sind enthusiastisch, sie machen Stimmung und so weiter. Das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Das ist ja auch was in der Bundesliga mit Freiburg. Weißt du, so ein Charmeverein, so ein kleiner Dorfverein. Gut, jetzt nicht mehr ganz so klein, aber ne, so prinzipiell so ein eine kleine graue Maus da unten in Freiburg, die sie da so nur ein bisschen so das Gegen ist von dem glamourosen Fußball, das ist schon sehr, 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 sehr schön und sowas braucht, glaube ich, auch jede Sportart in irgendeiner Art, aber die Sportarten brauchen halt auch große Städte, und da, finde ich, muss halt der Handball sich Gedanken machen, wie man es hinbekommt. Stuttgart haben es gut gemacht, ich finde, da ist doch mehr Potenzial prinzipiell, also sie spielen ja meistens nur in dieser kleineren Scharena, und ich denke, man kann auch schon öfter auch mal versuchen, Porsche Arena zu machen, habe ich, glaube ich, letzte Saison ein bisschen mehr auch forciert, und das waren auch die Zuschauerzahlen, finde ich, sehr gut. Klar, war natürlich noch einiges frei, aber ich finde, man sieht da auch eine Entwicklung, und man hat ja auch diese Verbindung immer noch da, man spielt Shuttle-Service an aus Bittenfeld zu den Spielen, also von daher, man macht da viel, und man, wie gesagt, man kann dann mit sich noch mehr machen, man muss da auch, glaube ich, sportlich natürlich noch ein bisschen drauflegen, dann kriegt man noch mehr Zuschauer, aber prinzipiell man muss sich halt was einfallen lassen, um diesen Sport nach vorne zu treiben, und das ist halt einfach das Wichtige, da braucht man halt auch viele Menschen, und viele Menschen wohnen halt in Großstädten, das ist halt einfach so, und da ist Lübeck, Lemgo, Minden, die sind schöne Städte und schöne Handballstädte, aber da wohnen halt keine 200.000, 300.000 Menschen, das ist halt einfach so.
Ja, das stimmt. Ja, von daher...
Ich glaube, es ist relativ viel gesagt.
Ja, ich glaube auch.
Ich glaube, man muss einfach marketingmäßig viel mehr machen, auch mit Social Definitiv. Media, glaube ich einfach.
Definitiv. Ich finde generell, was da so Social Media technisch abgeht, ist es, glaube ich, schon ist ein guter Step getan, dass die Vereine ja auch jetzt auch vermehrt Highlight-Clips spielen dürfen. Auch das merke ich selber in der täglichen Arbeit auch, wie wichtig Videomaterial in Social Media auf den Social Media Kanälen sind. Also das ist
gerade Instagram,
das zieht so viel, das sind immer mit Abstand die meistgeklicktesten Beiträge, die meistgelikten Beiträge, meisten Impressionen und so weiter. Das ist das, was die Leute wirklich interessiert. Vor allem natürlich, wenn man im Hintergrund hat, dass die Bundesliga dann für viele dann auch nicht so zugänglich ist, dadurch, dass es eben im Pay-TV läuft und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch so ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Und wie gesagt, da ist durchaus auch noch Luft nach oben, aber ich glaube, da ist schon viel getan worden, positiv. Aber ansonsten müssen wir mal schauen, wie sich das die nächsten Jahre so entwickelt. Wie gesagt, also vor allem der BHC, es fühlt sich halt schon so an, als würde man da über kurz oder lang durchaus auch liebäugeln, ganz nach Düsseldorf zu ziehen. Jetzt haben sie ja, glaube ich, auch soweit ist es ja mit der Arena auch langsam im Gange. Aber auch da muss man mal abwarten. Aber das ist auf jeden Fall, sind so Themen, die kann man auf jeden Fall immer mal wieder diskutieren und draufblicken, wie sich das Ganze so entwickelt. Von daher, aber der Trend ist ja wirklich schon durchaus so, dass man erkannt hat, die Metropolregion sollte man vielleicht mal ein bisschen besser ansprechen und das Potenzial ausnutzen.
Ja, definitiv. Bin ich absolut bei dir. Ich finde, da muss auf jeden Fall noch mehr getan werden. Ja, damit sind wir jetzt am Ende unseres kleinen Teils und jetzt machen wir noch eine kurze Pause und kommen nochmal zurück. Wollen natürlich noch über einige weitere Themen sprechen. Handball ist noch genug, wird auch gerade gespielt. Beachhandball, Hallenhandball und vor allem Nationalmannschaft und da wir unterwegs sind, darüber wollen wir sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und wir haben gerade über München und Handball gesprochen und müssen jetzt wieder über München und Handball sprechen, denn wir wissen ja, die Handball-EM 2024 wird in Deutschland stattfinden und soll auch in München stattfinden. Da wollte man eigentlich die ja, neu gebaute Halle nutzen, die dort fertiggestellt werden wird. Aber Tim, es gibt Verzögerung, das heißt, die Halle wird wahrscheinlich nicht bezugsfertig bis ja, zum Beginn der Handball-EM und da muss man sich jetzt also einen neuen Standort suchen, aber möchte München bleiben und dann gibt es eigentlich nur eine Option, die alte Olympiahalle.
Genau, ja. Das ist natürlich eher suboptimal. Es war von Anfang an ja auch eng kalkuliert, dass man noch nicht genau wusste, ja, wird es funktionieren oder wird es nicht funktionieren. Jetzt gab es eben die Verzögerung, dementsprechend wird es ja erst im Frühjahr 2024 fertiggestellt und das ist dann eben nach der Europameisterschaft. Ja, das ist definitiv suboptimal natürlich für alle Beteiligten und dementsprechend, ja, natürlich die Olympiahalle wäre durchaus noch eine Möglichkeit mit einer Kapazität zwischen 12.500 und 15.500, also wäre sogar noch größer als der neue SAP Garden, der hätte 11.500 oder soll 11.500 Zuschauer fassen, wenn er dann fertiggestellt ist. Und dementsprechend muss man mal abwarten, ob die EHF da zustimmt. Generell, wenn man Olympiahalle hört, denkt man natürlich auch so ein bisschen, wenn man ans Olympiastadion in München denkt, natürlich an ein bisschen altehrwürdig und so weiter. Aber man muss auch festhalten, dass 2019 die Olympiahalle auch schon Standort bei der WM war. Dementsprechend sollte das doch eigentlich auf so einem Stand sein, dass das kein Problem sein dürfte, das da zu veranstalten. Oder zumindest, dass man nur leichte Anpassungen noch vornehmen muss, die auch jetzt zeitlich in anderthalb Jahren zu machen sind. Dementsprechend ja, würde es mich irgendwie schon wundern, wenn das nicht funktionieren sollte. Weil also jetzt einen komplett anderen Austragungsort noch sich da zu suchen, das wäre ja wirklich der absolute Worst Case. Und das, boah, weiß ich nicht, ob das dann unbedingt in die Planung passt, vor allem wenn man ja, soweit ich das im Kopf habe, auch eine 10.000er Mindestkapazität haben möchte. Da fallen dann natürlich auch einige, ja, einige Standorte raus, die zum Beispiel in der Bundesliga ja, Platz bieten würden. Dementsprechend ja, muss man auf jeden Fall mal hoffen auf DHB und EHF-Seite, dass man sich da einigen kann und hoffentlich wird es dann die Olympiahalle, wie gesagt, nicht optimal, aber ich hoffe doch, dass man das da irgendwie auffangen kann.
Ja, man hatte die Olympiahalle, wenn ich mich richtig erinnere, ja schon beim letzten Mal genommen, als man ein großes Turnier ausgetragen hat. Also von daher, das geht schon. Wie gesagt, ist sie nicht die schönste Halle. Sie ist immer noch trotzdem gut besucht. Die Eishockeyspieler spielen ja doch auch dort immer statt. Der Audidom halt in München, wo die Basketballer spielen, ist halt mit 6.700 ungefähr Kapazität ein bisschen klein. Deswegen ist halt die Frage, was man haben möchte. Möchte man eher eine altehrwürdige mit den entsprechenden ja, vielleicht 12.500 bis 15.500 Zuschauern oder möchte man eher eine modernere, aber dann halt kleinere Halle mit 6.700. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, wie sich die EHF dort in dem Zusammenhang entscheiden wird. Dann lass uns auf jeden Fall noch kurz zum Frauenhandball sprechen, denn auch da haben wir noch die eine oder andere Personalie, die wir auf jeden Fall erwähnt haben wollen. Und zwar haben jetzt Sachsen-Zwickau ihre Personalplanung abgeschlossen, haben jetzt als letzten Neuzugang Kaja Christensen aus Norwegen geholt.
Genau, und ja, für sie geht ein Traum in Erfüllung, hat sie gesagt, sie wollte schon immer in Deutschland spielen. Freut sich auf eine Liga mit vielen guten Spielerinnen, freut sich auf den temporeichen Handball, der in Zwickau gespielt wird und sagt, dass, ja, dass das ihr entgegenkommen wird. Und dementsprechend, ja, ich bin gespannt, wie sie sich dann einfinden wird. Wie gesagt, für Sachsen-Zwickau, die, wie du gesagt hast, der achte Neuzugang in dieser Transferphase, dementsprechend auch da ein durchaus größerer Umbruch. Wir haben es immer wieder gesagt, auch da, das ist bei vielen, vielen Teams so, dass man sich dann auch erstmal finden muss. Aber ja, ich denke, das könnte trotzdem, also für Zwickau ist natürlich auch wieder ganz klar, wie da die Zielsetzung sein muss, in der ersten Liga wieder zu bleiben. Das wird ganz klar sein und wird auf jeden Fall auch wieder schwer genug.
Ja, genau. Ich meine, 8 Spielerinnen, das ist schon ein großer Umbruch, der da im Kader ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie schnell man einfach zusammenfinden kann, damit mit Sicherheit auch die Vorbereitungszeit jetzt sehr intensiv genutzt werden, damit man schnell eine gute Teamchemie aufbauen kann, um dann möglichst dann das Zieleklassenerhalt wieder zu erreichen. Dann lass uns ein bisschen weg vom Vereinshandball und hin zur Nationalmannschaft und dort uns mit den Themen beschäftigen und ja einen Blick werfen auf die Hallenwettbewerbe, denn die U20-Herren sind aktuell aktiv bei der EM. Und ja, was soll man sagen, die deutsche Mannschaft hat nach 3 Gruppenspielen 2 Siege, 1 Niederlage. Tim, standesgemäß gewonnen, würde ich sagen. Die Niederlage gegen Serbien tut halt weh, denn Serbien wird mit uns in die Hauptrunde gehen und damit gibt es halt 0-2 Punkte in der Hauptrunde.
Ja, und vor allem ist es umso bitterer, weil man dieses Spiel gegen Serbien, finde ich, nicht hätte verlieren müssen. Also da stand man sich ehrlich gesagt selbst im Weg. Man verliert es am Ende mit 30-33, hatte mehrere Phasen, wo man einfach nicht so wirklich viel funktioniert hat offensiv. Das war dann echt bitter auch mit anzusehen, dass man da so ein bisschen einfach verlernt hat, Handball zu spielen. Und das ist dann gegen so einen Gegner halt einfach tödlich. Dementsprechend haben es die Serben dann gut gemacht und diese Fehler dann auch ausgenutzt, konsequent. Und sind jetzt Gruppensieger geworden in dieser Gruppe D. Gehen, wie gesagt, mit Deutschland zusammen, aber in die Hauptrunde, weil die Reaktion im letzten Spiel, im alles entscheidenden Spiel gegen Island, war wirklich sehr, sehr gut. 35-27 gewonnen. Auch da gab es immer mal wieder Phasen, wo man sich schwer getan hat. Auch Lasse Ludwig im Tor, einige wirklich sehr, sehr bittere Bälle kassiert, die wirklich, also da war er eigentlich dran oder gerade so irgendwie noch reingerutscht. Das war dann echt, vor allem in der Anfangsphase, sehr, sehr bitter, wo man gemerkt hat, er ist eigentlich drin im Spiel, aber kriegt die Hand nicht final an den Ball. Aber alles in allem wirklich ein gutes Spiel, guter Auftritt, der Hoffnung macht, aber in der Hauptrunde mit Schweden und Frankreich warten 2 Gegner, die wirklich nicht ohne sind. Das sind sehr, sehr starke Gegner. Das wird extrem schwer, dann zu bestehen dort. Wie gesagt, vor allem mit der 0-2 im Hintergrund und im Hinterkopf. Aber gut, schauen wir mal, wie sich das jetzt, wie sich das entwickelt. Letztes Jahr, wie gesagt, sind sie mit einer ähnlichen Teamkonstellation U19-Europameister geworden. Dementsprechend natürlich auch die Ansprüche hoch für dieses Turnier gewesen, auch wenn einige Spieler nicht dabei sein können. Und trotzdem, wie gesagt, ja, wird es auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Hauptrunde.
Ja, definitiv. Wir hatten ja schon kurz über die Gruppe gesprochen, Gruppe C, wo ja auch Kroatien drin ist, ne? Igor Vori, wir hatten ihn ja erwähnt gehabt, der dort die Mannschaft trainiert und Schweden mit 7 Toren gegen Frankreich gewonnen. Also wir merken auch da, der schwedische Nachwuchs, der ist schon echt richtig, richtig gut wieder, auch wenn sie dann ein bisschen schwer getan haben gegen Kroatien und mit 3 Toren gewonnen haben, aber wirklich der schwedische Nachwuchs ist wirklich ja sehr, sehr vielversprechend. Was wollen wir uns natürlich noch über weitere Gruppen sprechen, müssen wir natürlich über die Todesgruppe sprechen, Spanien, Portugal, Polen, Norwegen. Und was ich persönlich total überraschend finde, ist, Tim, dass die Norweger so gar keine Chance haben in irgendeinem Spiel. Die kleinste Niederlage waren 6 Tore. Also wenn ich mir angucke, die haben mit 13 gegen Spanien verloren. Das ist schon echt deutlich und nie mehr als 26 Tore geworfen. Also da hat Norwegen gerade so ein bisschen so ein Nachwuchsproblem.
Ja, durchaus überraschend. Hätte ich so nicht unbedingt mit gerechnet, definitiv. Das ist schon krass in dieser Gruppe, wie sie da wirklich so untergegangen sind. Ist durchaus eine sehr, sehr enttäuschende Europameisterschaft für sie. Portugal natürlich als Gastgeber auch einer der Mitfavoriten, haben natürlich auch, wie gesagt, einige Spieler dabei, wie die Costa-Brüder zum Beispiel, die auch schon auf anderem Level für Furore gesorgt haben. Deswegen wundert es nicht, dass sie hier diese Gruppe gewinnen können am Ende. Haben das letzte Spiel gegen Spanien ganz, ganz knapp gewonnen mit 36-35. Gehen jetzt zusammen mit den Spaniern eben in die Hauptrunde. Dort trifft man dann auf Dänemark und Ungarn. Auch das wird eine sehr, sehr interessante Hauptrundengruppe. Auch die Gruppe B überraschend eng und überraschend vom Ausgang her oder von den Ergebnissen her. Also, dass die Dänen am Ende hier Gruppensieger werden, war nach dem ersten Spiel auch nicht unbedingt mitzurechnen, als man mit 32-33 gegen die Färöerinseln verloren hat. Unter anderem mit Elias Askipagotu von Sävehof, der da auch sehr, sehr gut gespielt hat. Im zweiten Spiel dann, glaube ich, auch auf jeden Fall ausgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt im letzten Spiel noch gespielt hat. Aber ja, für die Färöer natürlich ein historischer Erfolg. Das erste Mal, dass man eine dänische Mannschaft in irgendeinem Wettbewerb, in irgendeiner Teamsportart schlagen konnte. Und ja, das ist dann schon wirklich überraschend gewesen. Dann leider mit einem Tor gegen Slowenien verloren und dann ja ziemlich deutlich mit 19 gegen Ungarn verloren. Also ich glaube, die Ungarn, auf die sollte man auch nochmal achten. Die sind nicht zu unterschätzen, auch wenn sie gegen Dänemark verloren haben. Also wie gesagt, diese Gruppe auch absolut verrückt. Und ich bin da sehr gespannt drauf, wie die Halbfinals dann am Ende aussehen werden. Und ja, am Dienstag und Mittwoch sind die beiden Hauptrundenspieltage. Also es geht auch hier Schlag auf Schlag bei diesen Nachwuchsturnieren. Also auch das Turnier jetzt wird, ich glaube, in 10 Tagen gefühlt durchgezogen, in 1,5 Wochen. Also das ist schon auch ein Pensum für die Spieler. Das ist schon echt ganz, ganz krass. Also das muss man auch mal ja so in den Fokus rücken.
Ja, müssen sich ja dran gewöhnen, was im Seniorenbereich auf sie wartet.
Ja, absolut.
Die Spiele haben. Aber nee, es ist mal, ich meine, man merkt es einfach auch da wieder, wie eng einfach der europäische Handball auch schon im Jugendbereich zusammen ist. Da gibt es einfach immer wieder Überraschungen. Das ist auch, glaube ich, etwas, was natürlich auch den Handballsport besonders macht, dass du halt auch immer diese, ja, auch mal kleine Mannschaft hast, die auch dann die Großen überraschen können. Ich glaube, das hat man wieder hier sehr, sehr eindrucksvoll auch beobachten können. Wir natürlich schauen, wie das deutsche Team sich schlagen wird, ob sie es schaffen, mit diesem Hypothek von den 0-2 Punkten dann auch in die nächste Runde einzuziehen. Wie gesagt, die Gegner sind nicht einfach mit Frankreich und Schweden, aber natürlich, wir drücken die Daumen. Dann lass uns von der Halle auf den Sand noch gehen, kurz zum Abschluss, und auf jeden Fall erwähnen, dass sich die deutschen Beachhandballherren für die EM qualifiziert haben das Qualifikationsturnier gewonnen als allererster und ja, wirklich gute Leistung gezeigt haben.
Ja, die Männer stehen natürlich so ein bisschen unter Zugzwang bei den Erfolgen, die die weiblichen Kolleginnen so rausgehauen haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, für die Frauen geht es jetzt auch weiter bei den World Games ab heute. Und ja, aber wirklich eine gute Sache, dass sie sich für die EM qualifiziert haben. Wirklich stark, dass sie das Ding dann auch am Ende sogar gewonnen haben. Also das ist wirklich, wirklich gut für die Entwicklung. Natürlich extrem wichtig, dieses Turnier dann spielen zu können. Und das wird dann hoffentlich den Männer-Beachhandball dann auch nochmal wieder voranbringen. Auch da sieht es im Jugendbereich ja auch nicht so schlecht aus. Die U16 ist bei der EM Dritter geworden. Die weibliche U16 ist Fünfter geworden. Also auch da wirklich gute Platzierung für die jüngste Kategorie. Also ja, also der Beachhandball entwickelt sich, würde ich sagen.
Das will ich auch mal so behaupten. Wir sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch und mal gucken, was dann die Frauen bei den World Games machen werden. Wir werden natürlich drüber sprechen nächste Woche. Dort hört ihr uns auf jeden Fall wieder. Wir haben, kann ich schon mal verraten, wir uns sehr wahrscheinlich einen tollen Gast. Also da haben wir uns schon lange drauf gefreut, dass das jetzt endlich klappt. Das ist natürlich umso besser. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren. Bei dem Podcatcher eurer Wahl findet uns überall. Gerne auch Rezensionen da lassen bei iTunes oder Spotify. Gerne 5 Sterne und gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir auch arbeiten? Und ja, natürlich uns auch bis dahin folgen auf unseren Social Media Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram. Dürft ihr uns gerne folgen, Like da lassen, mit uns in Kontakt treten, sind wir sehr, sehr offen und freuen uns natürlich euch, wenn ihr uns folgt, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.